Ich entscheide, ob ich dieses Ding anmache oder nicht. Alle Funktionen, die wir sozusagen im Handy haben, lassen unser Hirn verkümmern. Dann machst du das Hirn dadurch blöder.
Digital Detox und so weiter, das ist ja...
Warum legst du dein Handy dann nicht weg? Was ich gut finde, ist halt im Alltag wirklich das zu regulieren. Umso mehr wir in diesen Geräten sind, desto weniger reflektieren wir unser Leben.
Digitaler Stress, wie Smartphones, Laptop, das Internet unser Leben bestimmen und was wir dagegen tun können. Darum geht es in dieser Folge 40 plus die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich stellvertretend für meine Generation 40 plus aufs Therapiesofa. Gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik, gehen wir die Themen an, die meine Generation bewegen. Die Generation 40 plus. Und ja, auch wir haben ständig dieses Ding in der Hand und wir sind auch ständig im Internet. Dauerverfügbarkeit, Social Media, die digitale Welt. Wir müssen uns mit digitalen Erwartungen auseinandersetzen, vergleichen uns. Inwieweit ist das Online-Sein und das Handy auch ein Beziehungskiller? Wie umgehen mit dem digitalen Stress? Dox hat da eine klare Haltung und damit gehen wir rein in diese Folge.
Digitalen Stress hat man nicht, digitalen Stress macht man sich. Das ist nicht so ein, dass man einfach sagt, so eine Gegebenheit, mit der wir leben müssen einfach, sondern wir stressen uns digital. Wir haben die Macht, wie weit wir die digitalen Medien nutzen. Das vergessen wir oft.
Ja, wobei genau dieser Gedanke macht mir auch schon Stress, dass ich nämlich selber mich oft dabei ertappe, so, oh fuck, jetzt hast du schon wieder automatisch das
Nimmst
Ding.
Nimmst du das Handy mit auf Toilette?
Selten.
Das frage ich oft meine Klienten, weil das schon.
Muss jetzt kurz drüber nachdenken, aber selten. Aber es kommt schon vor, muss ich gestehen. Aber das ist nicht die Regel. Manchmal habe ich sogar das große Glück, dass ich, aber das kommt auch selten vor, dass ich vergesse zu Hause, wo ich es hingelegt habe und dann irgendwann wieder merke, weil natürlich, also bei mir übers Handy, wenn ich zu Hause bin, laufen auch viele so Jobgeschichten, ne, Teams, Outlook und so weiter.
Mhm. Und du bist ständig erreichbar.
Ja, genau. Da willst du immer wieder ständig drauf gucken, damit du so schnell wie möglich antwortest und so schnell wie möglich irgendwie was wegarbeitest, vielleicht reagierst und so weiter. Das ist schon auch, glaube ich, für viele ein Thema, dass sie vermeintlich Berufliches rund um die Uhr im Kopf, sprich im Handy haben.
Ich glaube, da ist so eine der wenigen Dinge, wo Alter ein Vorteil ist, weil ich noch aus der Generation komme, die ohne Handy aufgewachsen ist und wo wir noch Telefone hatten, kannst du ja diese alten Telefone, wo man nicht erreichbar war. Mhm. Das war für mich als Arzt, war das damals blöd, weil man halt ständig da sein musste. Heute mit dem Handy ist das toll, weil man überall sein kann und erreichbar ist. Aber wir können uns das, also ich denke jetzt mal für meine Generation kann ich sagen, wir können uns noch gut vorstellen, merke ich auch bei meinen Klienten, dass die Älteren viel weniger diese sozialen, also gerade Handy und Laptop und sowas, viel weniger nutzen. Und ich mache ja bei mir, ich mache so Einzelworkshops mit Leuten, dass sie so 4 Stunden kommen und dann müssen die ohne Handy anreisen, ohne Laptop anreisen. Einen Tag vorher und müssen einen Tag bleiben, nach dem Workshop noch. Und dann ohne Handy auch, also dann fahren sie wieder nach Hause am nächsten Tag. Und die sagen jedes Mal, der Workshop war nicht so hart, aber das Härteste war, ohne Laptop und ohne Handy zu sein. Schon irre, wie abhängig man ist. Und was ich die ganze Zeit erlebe, ist, dass man einfach auch völlig unhöflich ist. Ich habe, wenn ich Business-Treffen habe, wenn dann irgendeiner anfängt zu telefonieren, stehe ich auf und gehe.
Da fällt mir gerade ein, als wir uns heute getroffen haben, bevor wir angefangen haben mit der Podcast-Folge, hast du zu mir gesagt, sag mal, du hast gar nicht auf meine E-Mail von gestern reagiert. Ich habe dir doch geschrieben über dies, das andere. Also habe ich gemeint, ja, aber ich habe sie gelesen. Gut, ich habe jetzt nicht drauf reagiert, weil ich hatte auch was anderes zu tun.
Ja, aber es kann ein Narzisst nicht haben, wenn der andere nicht reagiert.
So.
Aber das ist ja nur ein Nebenthema. Das hat mit den digitalen Medien nichts zu tun.
Absolut nur ein Nebenthema. Und lass mal
ich sehe halt, dass das Menschen krank macht. Ich sehe halt, dass das einfach krank macht, weil wir halt ganz viele, also zum einen, was die Hirnforscher sagen, ist richtig, weil wir ganz viele Sachen outsourcen, zum Beispiel das Fotografieren. Also das zerstört unser fotografisches Gedächtnis. Und wir ganz viele Sachen, unser Gedächtnis überhaupt, wird nicht mehr gebraucht, weil alle Termine im Handy sind. Also ganz bestimmt alle Funktionen, die wir sozusagen im Handy haben oder die wir in den anderen digitalen Medien outsourcen, die lassen unser Hirn verkümmern. Da muss man sich drüber klar sein. Das ist eben das Gefährliche bei den Kindern. Dass bestimmte Hirnareale gar nicht mehr entwickelt werden, weil das Handy sozusagen die Funktion übernimmt.
Ja, wobei andersherum ist es ja auch so, dass dann, also da wirst du mich gleich aufklären, aber ich immer wieder mal höre, dass das Hirn so stimuliert wird, gerade wenn du dann irgendwie bei Insta oder whatever irgendwie so slidest und im Sekundentakt.
Eben nicht, das ist eben der Fehler. Das Hirn wird nur stimuliert, wenn es Eigenleistung bringen muss. Alles, was das Hirn konsumiert, bringt nichts. Also wir haben ja diese berühmte Fähigkeit, dass das Hirn sich regenerieren kann und auch weiter wachsen kann. Aber es wächst nur dann, wenn es aktive Leistung, Kreuzworträtsel, ganz egal wird. Wenn es Gespräche, ganz wichtig, weil es da aktiv arbeiten muss. Aber alles, was konsumiert wird, lässt das Hirn sozusagen verkümmern. Deswegen verblödet man auch beim Fernsehen, weil das Hirn nicht aktiviert wird. Das heißt, immer wenn du konsumierst und das Hirn nichts tust, dann machst du sozusagen das Hirn dadurch blöder.
Dann
hat der Spitzer wirklich recht mit dem, was er geschrieben hat.
Dann schlage ich auf unsere Schultern und sage, was wir hier machen, ist ja nicht nur, wir bieten ja nicht nur einen Konsum an, sondern insbesondere du mit deinen Provokationen ja. Ärgerst die Leute ja so, dass sie mitdenken müssen. Also das hält einen wach.
Ja, wir hält einen wach und das macht sogar dem, tut sogar dem Hirn gut, wenn man ins Denken kommt. Immer wenn das Hirn aktiv denken muss, dann ist es gut. Aber wenn ich jetzt schon heute, ich sehe ja schon, dass die neue Generation gar nicht mehr Kopf rechnen kann. Und weil das alles outgesourced ist. Und dann, die fangen auch gar nicht mehr an damit. Und wenn ich, das, ich finde das sehr nachdenklich, wenn man die digitalen Medien mit in den Unterricht nehmen kann oder wenn man die selbst mit in die Prüfung reinnehmen kann. Das ist alles, was wirklich sehr, sehr, sehr nachdenklich machen muss. Und dann sehe ich eben, wie die Leute sich stressen dadurch, dass sie ständig erreichbar sind. Ich habe für mich ganz feste Regeln, für mich persönlich. Bei mir ist das Handy immer abends um 18 Uhr aus. Und das macht es auch morgens an. Das versuche ich bei meinen Klienten auch durchzusetzen. Das lässt sich nicht durchsetzen. Das Dumme ist, dass wir eigentlich schon eine Art Abhängigkeit haben. Es gibt ja auch schon wieder Therapeuten, die das als Krankheit definieren, die Internetsucht oder die digitale Sucht. Da bin ich sehr zurückhaltend, weil ich ja selber die Erfahrung gemacht habe, als Heroinsüchtiger, dass man eine Sucht auch besiegen kann. Ich entscheide, ob ich dieses Ding anmache oder nicht. Und das vergessen wir immer. Ich habe die Macht, es zu machen oder nicht. Aber das Schlimme ist, wir machen es.
Die ständige Erreichbarkeit ist natürlich das eine. Um 18 Uhr das Handy ausmachen, wäre das was für euch? Sicherlich gut für Beziehungen und Freundschaften. Denn unsere Kommunikation leidet natürlich unter dem ständigen Online-Sein. Beziehungsweise unserer Bildschirmzeit. Kann nerven, wenn der oder die Partnerin dauernd am Handy hängt. Warum ist es aber so problematisch, dass wir so viel Bildschirmzeit haben? Doc sagt, weil es so normal ist.
Wir bagatellisieren es. Wir sind überrascht, wenn wir die Bildschirmzeit messen mit einmal, dass wir schon wieder 6 oder 7 Stunden da an dem Gerät waren. Wir nehmen das gar nicht mehr wahr.
Genau.
Aber und wie massiv die Einschnitte in unser Sozialverhalten sind, dass die Leute gar nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen gehen oder sonst was. Dass man sagt ja, man kann so schön kommunizieren darüber. Wozu führt das, dass man gar nicht mehr persönlich miteinander kommuniziert? Ich habe einen jungen Patienten, der hat übers Internet hatte ein tolles Mädchen kennengelernt und dann haben die sich nach einem halben Jahr persönlich getroffen. Die konnten nicht miteinander reden. Aber die haben sich total gut verstanden im Internet. Also es ist schon wahnsinnig, dass wir dieses Face-to-Face, wie das so schön heißt, wir völlig verlieren, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, direkt zu kommunizieren.
Wir könnten die Bestandsaufnahme noch lange, lange fortführen. Die Frage ist, was stellen wir damit an? Also, weil ich sag mal, einfach darauf zu verzichten, irgendwie Digital Detox und so weiter, das ist ja...
Das ist so wie Fastenkuren.
Ja, eben.
Dummes Zeug halt immer wieder mal 4 Wochen anders essen und dann wieder nach Hause kommen und dann wieder zunehmen. Aber was ich gut finde, ist halt im Alltag wirklich das zu regulieren. Was ich mit meinen Klienten mache und das wird wirklich hart, dass sie also dann Entzug auf Entzug sind oder sowas. Und bei manchen Patienten mache ich sogar so, dass sie ihr Handy mal immer 1 Tag oder 2 Tage bei mir abgeben müssen. Das umgehen sie natürlich dann, indem sie halt noch ein 2. oder 3. Handy haben. Aber es ist schon irre zu sehen. Also es wäre doch ganz leicht. Ich habe vorhin gesagt, wir machen uns digitalen Stress, wir haben ihn nicht. Es wäre doch ganz leicht, dass wir uns distanzieren.
Ja, du sagst, es wäre ganz leicht, aber anscheinend.
Wie machst du es? Ist abends dein Handy an? Bist du immer erreichbar?
Nee, ich mache schon irgendwann das Ding aus.
Wann? Und nimmst es mit ins Schlafzimmer?
Ja. Aber ich habe schon festgestellt, ich hatte es schon mal hier erzählt, dass ich längst in der Phase bin mit Ende 40, dass ich leider nicht mehr ruhig durchschlafe. Und da habe ich auch schon wahrgenommen, dass das Blödeste ist, was du machen kannst, auf irgendeine Art von Bildschirm gucken, kurz bevor du pennen gehst.
Ja.
Und ich stelle schon fest.
Weil es das Wachzentrum triggert.
Ja, ja. Ich stelle schon fest, wenn ich das wirklich eine geraume Zeit vorm Schlafengehen irgendwie nicht mehr mache, dass ich wirklich, also erstens mal schneller einschlafe und zweitens mal besser schlafe.
Ja.
Das schon. Ja.
Und natürlich mit den Strahlen, das kann man diskutieren, aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es nicht gut ist, dass es da ist. Mhm. Also deswegen hat bei mir das Handy überhaupt keinen Platz im Schlafzimmer. Aber da ich es ja sowieso ab 18 Uhr aus habe, ist es bei mir kein Problem.
Wunderbar. Und du
aber
sagst,
wir haben die Macht.
Ja,
wir haben die Kontrolle.
Aber anscheinend nicht, weil sonst würden wir ja nicht so daran hängen.
Ja, aber die Frage ist doch, warum?
Ja, warum?
Weil wir, glaube ich, in einer Welt leben heutzutage, wo wir ständig Angst haben, irgendwas zu verpassen. Also du hast dieses Ding in der Hand oder guckst in deinen Laptop oder ganz egal, weil du immer denkst, irgendwo in der Welt ist irgendwas, was ich gerade vielleicht verpassen könnte oder ich kriege Impulse. Und wir sind so faul geworden, uns selbst sozusagen den Antrieb zu geben, um Dinge zu erleben, um etwas zu machen, sondern wir konsumieren die ganze Zeit aus diesem Netz. Und das ist nicht nur, also gut, ich will das nicht Krankheit nennen, aber viele nennen das Krankheit. Und ich meine, wir kennen das Thema Pornosucht. Wir kennen das Thema Internetsucht. Also wir haben das ja in ganz vielen Bereichen des Menschen, wo wir wirklich ganz offensichtlich die Kontrolle verloren haben.
Am Ende ist es aber natürlich schon so. Wir sind nun mal in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und da kann man nicht drum rum, das ein oder andere tolle Leben der anderen zu sehen. Sein eigenes abzugleichen mit dem oft perfekten Leben der anderen. Und das stresst natürlich zusätzlich. Auch mich. Immer mal wieder. Das ist nur logisch, findet Docs.
Vergleich ist der Tod jeder Zufriedenheit.
Ja.
Und diese Medien sind ja nun voll, also sozusagen der Vergleich schlechthin. Ich vergleiche ja ständig meine Art zu leben mit dem von anderen.
Und vor allen Dingen ist ja auch festzustellen, dass das, was du da siehst, so allein vom Bildmaterial, das ist ja nie real. Das ist ja nicht echt.
Das ist ja total gefaked
in den meisten Fällen mit irgendwelchen Photoshops und Filtern.
Also ich merke schon,
Filtern.
Du guckst das.
Ja,
ich höre
ja,
dir interessiert zu, weil ich das gar nicht weiß.
Weil, ja, jetzt pass auf, und wenn ich dann mal was poste und irgendwie sag so, hey Leute, guckt euch diese Sendung an oder kommt zu jener Veranstaltung, und ich gucke mir das dann an, denke ich mir, Alter, siehst du scheiße aus bei Insta?
Ja.
Warum sehen die anderen da so geil aus? Aber klar, weil ich es wieder nicht raffe, das so aufzuhübschen, dass das einfach so in diese Welt passt.
Das kannst du gar nicht wahrscheinlich.
Nee, kann ich, da fehlen mir die Fähigkeiten.
Musst du deine Kinder fragen,
Muss ich meine Kinder fragen oder junge Kolleginnen und Kollegen, die das drauf haben und mir da helfen. Es spielt so ein bisschen rein wie in das, weiß ich nicht, in Hollywood, sage ich jetzt mal so platt, alle Frauen und auch Männer im Gesicht ab einem gewissen Alter gemacht sind. Mhm. Und wenn du da als normal gealterter Mensch dazwischen stehen würdest, würdest du aussehen wie ein Zombie, weil das Gemachte das neue Normal ist.
Ja,
so,
ja.
Ne?
Entscheidend ist für mich immer wieder, ich habe die Macht, mich dem auszusetzen oder nicht. Und ich finde es beeindruckend, wie wenig Macht wir haben, ganz offensichtlich.
Genau, das ist ja auch der Punkt. Also, weil es eben, also das ist ja ähnlich wie die, was weiß ich, wenn du durch einen Supermarkt gehst und du hast vorne an der Kasse die Quengelware, also krieg das mal hin, dass da die Kinder die Finger von lassen. Oder wenn ein Mensch, der mit Alkohol Problem hat, im Supermarkt durch meterlange Regale gehen muss, wo es Alk irgendwie zum Schleuderpreis gibt. Ja, also da musst du so viel Energie aufbringen und jetzt hier auch, wenn wir über Social Media und digitalen Stress reden, so viel Energie aufbringen, um dem zu widerstehen. Das ist ja dann auch schon wieder ein Stress.
Du meinst, der Stress entsteht dadurch, dass ich widerstehen muss.
Ich dachte, eigentlich
entsteht der Stress dadurch, dass ich ständig erreichbar bin oder dass ich so viele Informationen bekomme. Wir werden ja overloaded, wenn das heißt, die ganze Zeit. Wir machen das ja selber. Wir laden uns zu viel rein. Wir machen die Reizüberflutung. Ich mache das. Das muss man wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich das mache. Und obwohl ich weiß, dass ich mir schädige, also wie beim Alkohol vielleicht auch, mache ich es weiter. Und das finde ich so irrsinnig bei der ganzen Geschichte. Und auch wenn wir jetzt so groß darüber reden, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass danach du hingehst, wieder dein Handy anmachst. Wir kommen ja wahrscheinlich um 18 Uhr hier raus, dann ist meins schon aus. Also das ist schon interessant, dass man das alles weiß, aber nicht umsetzt.
Ja, wobei
wir sehen es bei den Kindern auch. Wir sehen es bei den Kindern und die Eltern haben selber ihr Handy in der Hand.
Ja, wobei ich natürlich, wenn wir jetzt hier fertig sind, noch gerne ein Foto von uns beide machen würde. Und wir sagen so, hey Leute, guckt mal, eine neue Folge von 40 plus die Podcast-Therapie ist raus. Guckt euch das an, weil wir haben heißen Scheiß gemacht. So, das ist schon gut. Aber ich sag mal, das ist ein Sonderfall, wenn man das wirklich definieren kann als part of the job. Das ist das eine. Aber das Problem
Moment,
liegt
der Job ist abends zu Ende. Er muss auch mal seine Grenzen haben. Ich habe schon vor 20 Jahren einen Konzern beraten, der hat dann hinterher eingeführt, das fand ich sehr gut, dass gerade die Führungsspitze, die hatte vorher das Thema, dass sie immer erreichbar sein musste, dass die ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar sein müssen. Und das war sozusagen eine Art Selbstschutz. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben sich andere Handys gekauft, haben das Handy abgegeben, das Diensthandy, und natürlich waren sie alle heimlich zu erreichen. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie sonst nicht die Bedeutung hatten in der Firma. Wenn diese Firma laufen kann, ohne dass sie erreichbar sind, dann haben sie das als Kränkung empfunden. Das war schon irrsinnig, wenn man das sieht. Also wie man dann solche Regeln, die wirklich gut gemeint sind, als Arbeitsschutz sozusagen, umgeht, nur weil man diese Wichtigkeit braucht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich gerne so mit meinem mickrigen Selbst irgendwie so teilhaben möchte am Leben der Welt.
Das wäre jetzt die steile These zu sagen, ja. Je mehr man postet, desto mickriger ist das Selbstbewusstsein und desto größer das, stattfinden
wollen. Die These würde ich gerne nehmen, ja.
Also
ich denke, umso mehr du dich darstellen musst, was willst du denn, wenn du dich so darstellst? Du willst gesehen werden.
Ja. Aber wir sind ja da, sind wir doch da. Aber wir sind doch alle Narzissten, sagst du, ne?
Wir brauchen alle Anerkennung.
Anerkennung und dann kann ich natürlich.
Dann kriege ich so viele Klicks, glaube ich. Die Klicks sind die Anerkennung.
Super, klar, du kriegst Likes, du kriegst Klicks, du kriegst tolle Kommentare, whatever. Das heißt, das nährt mich in dem gesehen werden wollen und so weiter, weil vielleicht.
Ja, aber überleg doch mal, was da mit mir passiert in mir, dass ich mich so verändere, dass ich mit einem Mal. Eben, wie gesagt, ich bin ja noch ohne es aufgewachsen und es gibt ja auch viele, die ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt haben.
Ja, aber du hast ja gesagt, du hast als Animateur, als Tennislehrer, als keine Ahnung was gearbeitet, du hast wahnsinnig viel Feedback und Anerkennung und so weiter bekommen. Aber es kann ja nicht jeder als Animateur und Tennislehrer arbeiten und der hat heute vielleicht die Möglichkeit, jetzt kommen wir zu.
Wie gesagt, als Chefarzt habe ich auch viel Anerkennung
bekommen. Super, jetzt kommen wir aber zu des Pudels Kern im Sinne von, für die ganz, ganz vielen Menschen haben diese Möglichkeiten, die du in deinem Leben hattest, tollerweise für dich nicht. Das heißt, die holen sich dann die
Anerkennung. Du gehst ins Fernsehen, kriegst du auch deine Anerkennung.
Ja, aber auch nicht alle sind im Fernsehen. Abgesehen davon kann ich auch sagen, ja, ich bin zwar im Fernsehen, aber ganz ehrlich, lineares Fernsehen guckt heutzutage keiner mehr. Und die Sendung, die ich moderiere, haben nicht so viele Einschaltquoten wie die von Kai Pflaume und keiner und Joko und Klaas und so weiter. Deswegen fühle ich mich nicht so gesehen. Deswegen muss ich irgendwie im Netz stattfinden.
Da bist du schon in der Falle. Da vergleichst du dich schon.
Ja, natürlich,
und
klar.
Und dann bist du nicht mehr zufrieden.
Ja.
Aber es ist doch interessant, dass es damit uns selber passiert. Also wir laufen in diese Falle. Und jetzt könnten wir ja überlegen, wie kann ich das ändern?
Also ich kann dir das für meinen Fall beantworten.
Ja.
Also dieses sich freier, ich will nicht sagen hundertprozentig frei, aber freier von den Vergleichen zu machen, funktioniert immer dann besonders gut, wenn ich einfach ein Leben habe, wo ich sage so, ey, das macht mich happy, da bin ich zufrieden.
Das
und
ist
da
der
ich
Mikrokosmos.
Ja. Das, ja, genau, wenn ich mein Mikrokosmos so gestaltet habe, dass der irgendwie fein ist.
Aber warum legst du dein Handy dann nicht weg? Warum sagst du nicht jetzt zu mir, Christian, das ist fein, das mache ich auch mit der 18-Uhr-Regel. Und meine Familie werde ich motivieren, dass sie das auch machen. Deshalb ist nicht gekommen eben, komischerweise kommt das bei mir auch im Gespräch mit Klienten nicht. Die Begeisterung hält sich sehr in Grenzen.
Ja, weil es davon einfach so viele Ausnahmen gibt, weil die Kinder, war früher auch anders.
Es gibt keine Ausnahmen, ich mache Ausnahmen. Es ist so wie, ich habe keine Zeit, sondern ich nehme mir keine Zeit.
Ja, aber wenn meine Kinder weit nach 18 Uhr irgendwie noch unterwegs sind, wegen Training und ich weiß nicht, verschiedenen Sachen und sie dann um 21 Uhr, Papa, Mama holt mich ab, weil kein Zug fährt mehr und so weiter und so fort. Ne?
Das ist doch die Ausnahme.
Ja, deswegen sage ich ja, aber von diesen gibt es viele. Ja. Von diesen gibt es dann schon eine ganze Summe.
Wie ist das denn bei dir im Freundeskreis? Wie machen die Leute? Kennst du das, dass da alle am Handy sind und dass die am Bildschirm hängen?
Absolut, ja, würde ich schon sagen. Also wirklich, wirklich krass, ja.
Aber krass hat sich doch die Welt verändert dadurch.
Ja.
Und wenn wir dann sagen, wir machen alles gleichzeitig und sowas, dann sind doch wir, die das machen. Also mir ist es immer wieder wichtig, es dahin zu führen, dass ich das mache. Ich mache das mit meinem Leben. Mir ist es wichtiger, in diesem Bildschirm zu schauen, als statt mit meinen Kindern was zu unternehmen. Oder sowas. Ich habe letztens einen Unternehmer gesagt, mit seinen Kindern. Was macht er mit seinen Kindern? Er geht mit seinen Kindern essen und dann sind sie gemeinsam, spielen sie Spiele im Internet da. Ja, toll. Also was wir völlig verlieren, ist dann, oder wenn man das sieht in Beziehungen, was das macht. Unglaublich, was sich da verändert hat. Bist du gerade beeindruckt, wenn man so da redet?
Ja, ich bin darüber am Nachdenken, was ich schon öfter an Stellen angemerkt habe hier. wenn das kein Problem ist, dann ist es ja kein Problem. Aber wir haben ja schon eben aufgezählt, aber darauf wollte ich nochmal zurück, dass es eben ein Problem ist. Also ich sag mal, wenn alle am Handy hängen und damit kein Problem haben und damit fein sind, dann ist ja okay, dann lass sie am Handy hängen. Aber wenn es halt negative Auswirkungen hat, die sie auch als negative empfinden und nicht nur wir hier moralisch diskutieren.
Aber siehst du nicht, was in unserer Gesellschaft passiert? Dass wir gar keine, dass wir wenig Menschen haben, die heutzutage noch Impulse geben, dass wir wenig Menschen haben, die noch ihr Leben gestalten, die es nicht noch aktiv gestalten, dass wir wenig Menschen haben, die überhaupt noch an diesem Leben wirklich emotional teilnehmen. Merkst du das nicht, was sich da verändert? Wie sich unsere Gesellschaft verändert, wie sie sich mehr und mehr im Rückzug befindet, dass wir teilnehmen, indem wir halt in irgendwelchen Gruppen sind oder indem wir irgendwelche Dinge im Internet erleben, aber sie nicht mehr persönlich erleben?
Jein, also wenn du mich so fragst, wie du mich jetzt fragst, sage ich, in meinem persönlichen Umfeld habe ich noch viel Menschen, die aktiv leben, Dinge erleben, Dinge tun, Dinge machen, kommunizieren, sich treffen, sich austauschen, das schon. Das, was du beschreibst, das lese ich wiederum dann in den sozialen Medien oder ich sag mal in den Zeitungsartikeln, die mir da angeboten werden, das lese ich schon und Studien weisen darauf hin und so weiter, aber in meinem direkten Umfeld, obwohl es ein Heavy Use an Social Media und Handys auch gibt, ist es schon so, dass viele Leute, aber da habe ich vielleicht einfach Glück, dass ich mit so Leuten mich umgeben kann, viele Leute was losmachen und nicht komplett ins Digitale irgendwie abdriften und dadurch ihr echtes Leben sozusagen nicht mehr leben oder vergessen.
Wenn wir jetzt so gerade drüber reden, was könntest du denn oder was würdest du denn ändern wollen, wenn dir klar ist, okay, wenn ich die Dinge outsource, dann verblödet mein Gehirn. Wenn ich zu viel Zeit am Bildschirm verbringe, was würdest du jetzt aktiv ändern? Ist dir irgendwas bewusst geworden, wo du sagen würdest, das fange ich morgen anders an?
Ja, da will ich noch davor stellen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich bin digital so ein Hinterwäldler, dass ich da gar nicht viel outgesourced habe. Ich habe zum Beispiel noch einen Taschenkalender.
Fotografierst du nicht so viel wie alle
Menschen? Warte mal ganz kurz. Ja. Ich habe einen Taschenkalender, da sind Papierseiten drin und da ist ein Stift dabei. Und alle meine Termine, die ich habe, schreibe ich da rein. Ja, ich bin der totale Exoten. Die Leute belächeln das, aber also Termine habe ich in meinem Handy irgendwie nicht. Negativ ist, dass ich alle Geburtstage vergesse, weil die habe ich nirgendwo notiert. Gut, das ist, aber also ich source da gar nicht so viel aus, aber deine Frage war, was ich trotzdem ändern könnte und wollte.
Du wolltest, aber ich will dir noch einen oben drauf geben. Letzte war ich eingeladen, da haben alle ihre Handys ausgetauscht und haben ihre Fitnesskurven verglichen. Also wir nehmen das Handy jetzt ja auch inzwischen, da wird die Schlafqualität gemessen, da wird dann, also wir können uns sportlich noch optimieren, wir haben diese Uhren, die dann alles aufzeichnen. Ja. Das ist ja noch völlig pervers.
Ich hab auch so eine, wie heißt das, Smartwatch oder
whatever. Wo dann abgeglichen wird, guck mal, zeig mal, wie viele Schritte du machst
und sowas. Pass auf. Und also du jetzt nur, um nochmal das zu dokumentieren, wie hinterwälderisch bin. Ich habe zwar diese Smartwatch, aber das Einzige, was ich weiß, was daran funktioniert, die hat geile Funktion, bestimmt. Und das Einzige, was ich weiß, ist, wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe. Also wir sagen, auch da bin ich sowas von hinten dran und habe überhaupt keine Ahnung. Und wenn ich ab und zu mal joggen gehe, dann gucke ich nur auf die Uhr, wie lang war ich joggen. Also das hätte jede andere Uhr auch gekonnt. Also das ist mir alles irgendwie fern. Aber ich merke natürlich, weil da alle anderen vermeintlich wesentlich weiter sind und digitaler und tralala.
Es gibt auch zwischen Apps, die messen deine Sexualität.
Ja, bestimmt alles.
Ja, die beurteilen deine Sexualität, ob du auch wirklich einen Orgasmus hattest oder nicht. Das gibt es auch.
Wo schnallt man sich diese App hin, frage ich. Aber gut, nein.
Das lässt sich am Blutdruck und am Puls messen schon.
Aber pass auf, ich halte fest, das ist jetzt...
Ich finde, was diesen Selbstoptimierungswahn angeht, sind wir da mit diesen digitalen Medien auch noch total überflutet. Und das ist, wir gehen immer weiter weg von uns, wir normieren uns, wir vergleichen uns. Du kannst ja, glaube ich, dann auch eine Gruppe bilden und in der Gruppe wird abgebildet, wer wieder der Aktivste war, so ungefähr und so weiter. Es geht alles immer in die Richtung, ich vergleiche mich mit anderen und bei dem Vergleich kann ich immer nur schlecht aussehen, weil es immer einen gibt, der schöner ist und einen, der besser gibt, der besser ist als ich. Und
kommen wir auf den Grundsatz zurück, der Vergleich ist der Tod der Zufriedenheit und eigentlich streben wir ja alle nach einem zufriedenen Leben mit glücklichen Momenten.
Ja, das hast du schön gesagt.
Gell? Ja, das zieht sich ja...
Effekt unserer Therapie, schön.
Genau, das ist das, was wir...
10 Stunden Therapie gemacht und schon...
Schon, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Ja. Nein, noch viel mehr, aber pass auf, danach streben wir, aber es gelingt uns offenbar nicht oder es bräuchte, ist meine These, so viel Energie, dem zu widerstehen, dass wir die nicht aufbringen. Und das, was du ja auch gesagt hast, von wegen den Gruppen und so, wenn du, so wie ich, digital so schlecht aufgestellt bist, dann hast du natürlich auch wiederum den Stress, weil alle anderen sind da irgendwie fitter, sind da weiter, sind da irgendwie digitaler, dass du dir denkst, Mensch, ich bin aber auch echt irgendwie eine Nulpe, dass ich da nicht am Start bin.
Ja, aber das bohrt doch an deinem Selbstvertrauen.
Geht so.
Ja gut, weil du Hinterwäldler bist, lässt es nicht an dich heran, aber ich kenne, habe auch viele Patienten, die lassen es an sich heran. Und die fühlen sich halt immer als Verlierer auch die ganze Zeit. Weißt du, was ich irrsinnig finde, ist, wenn die Leute so dick sind und in eine Fastenklinik gehen, dann zahlen sie ungefähr 800 Euro am Tag für Salat oder für eine dünne Suppe. Oder wenn sie in Detox-Kliniken gehen, in digitalen Detox-Kliniken gehen, dann geben sie 3 Wochen lang ihr Handy ab und zahlen auch 800 Euro am Tag. Und das fällt ihnen ganz leicht. Und sie kommen nie auf die Idee, dass sie sich zu Hause den gleichen Salat, die gleiche Brühe machen können oder eben einfach ihr Handy weglegen können.
Aber wie kommen wir dahin, die Klinik nicht zu brauchen, das Detox nicht zu brauchen, sondern uns so zu konditionieren, uns frei zu machen von dem Druck von außen und zu sagen, ich mach's anders und dann, und das ist ja der Sinn, geht's mir damit besser, ja, weil ich dann weniger Stress habe.
Die Antwort ist sehr einfach, durch Selbstreflexion. Dass ich mich mal gelegentlich hinsetze und mich von außen anschaue und einfach sage, sag mal, wie lebe ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Das, was ich mit meinen Klienten mache, die kommen 4 Stunden zu mir nach Lindau und wir gehen ihr Leben durch und wir schauen einfach an, was sie tun und jedes Mal sind sie erschreckt, wie sie leben. Und dazu braucht es einen, der auch konfrontiert, weil man deckt das natürlich gerne zu die ganze Zeit, aber das ist das, die Selbstreflexion, sich wirklich hinzusetzen, immer wieder mal zu sagen, hey, ist das, was ich da mache, wirklich das, was ich möchte? Und das machen wir nicht. Das machen wir nicht in Beziehung. Wir gucken auch nicht in Beziehung hin. Ist die Beziehung so, wie ich gern möchte? Und ist mein Leben so, wie ich gern möchte? Und das ist das Dumme. Umso mehr wir in diesen Geräten sind, desto weniger reflektieren wir unser Leben.
Selbstreflexion. Großes Wort mit vielleicht großer Wirkung. Nehmen wir es uns vor. Gemeinsam? Ich würde sagen, ein Versuch ist es wert. Und nun noch ein Podcast-Tipp. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wer in eurem Leben wichtig war? Gibt es da vielleicht einen ganz besonderen Menschen, ohne den ihr heute nicht die oder derjenige wärt, der ihr seid? Genau darum geht es in dem Podcast Mein Mensch. Jede Folge erzählt von einer Begegnung, die ein Leben verändert hat. Manchmal ist es nur ein Satz oder eine kleine Geste, die Großes bewirken. Manchmal ist es aber auch viel mehr. James aus Dallas überlebt durch die Stammzellenspende eines unbekannten Mannes aus Sachsen-Anhalt. Und als er ihn kennenlernt, beginnt er ein ganz neues Leben. Ein Bischof tritt durch die Begegnung mit einer besonderen Frau von allen Ämtern zurück. Und Nalja, die nie gelernt hat, Nein zu sagen, findet durch eine Nachbarin zu sich selbst. Diese und viele andere Geschichten hört ihr in Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Ab sofort wieder jeden Mittwoch eine neue Folge in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.